Die Stadt Arnsberg präsentiert.
Das Leben soll oft besser sein.
Selbsthilfe-Kontaktstelle Hochsauerland.
Wolken, Regen, Sonnenschein.
Der Podcast.
Und wer ist schon gern allein?
Herzlich willkommen.
Dein Thema
ist unser Thema.
In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema ADHS, und zwar bei Erwachsenen. Lange Zeit glaubte man, dass sich ADHS und ADS herauswächst. An dieser Stelle soll ich euch alle ganz lieb von René grüßen. Das ist nämlich derjenige, der die allererste Gruppe 2019 gegründet hat, ADHS für Erwachsene. Eigentlich wollte er nur eine Informationsveranstaltung besuchen, hat er mir erzählt, und heraus kam er als Gruppengründer, weil er den Bedarf gesehen hat. Als er sich jetzt 2023 entschieden hat, das Ganze öffentlich zu machen, indem er an die Presse ging, ging das Thema quasi durch die Decke. Und mittlerweile haben wir 3 bestehende Gruppen im Raum Arnsberg und Neheim und eine weitere bildet sich jetzt demnächst im Winterberg im Sommer 2024. Ja, und heute begrüße ich ganz herzlich Inga und Michael. Und ja, vielleicht wollt ihr euch einfach kurz mal vorstellen und wie ihr eigentlich in die Selbsthilfe gekommen seid. Möchtest du anfangen, Inga?
Also bei mir war das eigentlich auch über René tatsächlich. Ich habe schon seit ungefähr 6 bis 7 Jahren die Diagnose, habe mich da aber noch nicht ganz so mit befasst. Und jetzt habe ich gemerkt, jetzt muss ich aber mal endlich was tun. Und ja, über das Internet habe ich dann in Neheim die Gruppe von René gefunden. Da hieß es eigentlich, dass ich mit in seine Gruppe reingehe. Ja, jetzt bin ich selber Gruppengründerin. Also im Prinzip war es so, dass der Bedarf so extrem groß war, dass wir dann eine zweite Gruppe in Neheim eröffnet haben. Und ja, dann kam so eins zum anderen und jetzt haben wir halt mittlerweile 2 Gruppen und tatsächlich noch welche auf der Warteliste. Also ja, da ist der Bedarf definitiv da.
Mhm. Ja, Michael, möchtest du?
Ja, wo soll ich anfangen? Ich war also als Kind schon schwierig, bin jetzt 53 Jahre alt. Die Diagnose war eigentlich schon seit Jahren klar. Die Diagnose gestellt gekriegt habe ich jetzt vor einem Jahr, vor einem halben Jahr. Und vor einem Jahr habe ich den René kennengelernt übers Telefon. Also ich habe diesen Artikel in der Zeitung gelesen, weil ich über eine Alkoholreha ist halt dann ADHS festgestellt worden, was eigentlich schon klar war bei mir. Und die Diagnose, die ich gehabt habe, ich jetzt seit einem halben Jahr. Und ich hänge.
Ja, wie du in die Gruppe gekommen bist, habe ich. Also du bist über den Zeitungsartikel.
Stimmt, genau. Also ich habe den Zeitungsartikel gelesen, habe den René angerufen und der René meinte, sie machen einen Ausflug nach in den Wildpark in Vosswinkel. Und dann habe ich mich da direkt mal angeschlossen und wir sind mit der Reisegruppe keine 100 Meter in den Wildpark reingekommen, weil immer alle zerstreut waren und da war mir klar, hier bin ich richtig. Und habe dann, wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass die Gruppe zu voll ist und habe dann in Arnsberg selber eine Gruppe eröffnet.
Ja, ihr wart mit die erste, also die Vertretung Cornelia, ihr wart die erste Gruppe, die ich mitgegründet habe. Das war sehr spannend, vor allem euer erstes Treffen. Ihr habt euch ja relativ schnell getroffen.
Ja, war das so wild? Ich weiß es gar nicht mehr.
Er sagte, wir fragten so, ja, und wann soll das erste Treffen stattfinden? Und beide so im Chor, ja, heute.
Ja, direkt. Warum denn nicht?
Also das fand ich sehr beeindruckend.
Das ist ADHS, man ist spontan. Ne?
Ja, bei dir war es jetzt die Reha, wo das aufkam. Du sagtest, du hast vor 7 Jahren die Diagnose schon bekommen. Woran hast du das denn gemerkt, dass du überhaupt eine Diagnose stellen lassen musst? Also?
Das war eigentlich durch Zufall bei meinem Hausarzt. Ich habe seit ungefähr 19 Jahren Depressionen. Das wurde damals schon diagnostiziert. War aber im Endeffekt jetzt so im Nachhinein, wenn man mehr weiß, eigentlich nur ein Symptom vom ADHS. Ich war damals im Studium und hatte ziemliche Probleme mit der, ja eigentlich schon mit der Bachelorarbeit dann. Also ich war kurz vorm Abschluss so gesehen und mein Hausarzt wollte mich dann nochmal krank schreiben lassen aufgrund eines Burnouts. Ich habe nämlich gleichzeitig auch noch eine Einrichtung geleitet und eine Weiterbildung zur Erlebnispädagogin gemacht und mein Hausarzt kam irgendwie darauf, dass das doch nicht nur Depressionen sein können oder ein Burnout in dem Falle dann. Ja, dann ging es erst richtig los, ne, von einem Arzt zum anderen. Und ja, bis ich dann die Diagnose hatte, das dauerte dann auch noch ein bisschen. Ja.
Was hat die Diagnose mit dir gemacht? Also was hat dir die vor 7 Jahren so gebracht?
Also erstmal kam dieser Aha-Effekt. Ich habe mich dann selber erstmal noch belesen müssen, weil viele Menschen ja auch Vorurteile haben, was ADHS angeht. Also ich dachte auch früher immer, das wäre einfach nur eine Aufmerksamkeitsstörung quasi. Aber da steckt viel, viel mehr hinter. So Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die mir im Alltag nicht so aufgefallen sind. Für mich war das immer ja, so bin ich halt, ich denke halt anders oder Das ist jetzt halt so. Bei anderen ist das doch bestimmt auch so. Und dann kam das irgendwann immer mehr raus. Oh, ach, das bin ich. Also das ist tatsächlich dann ADHS und das ist bei anderen nicht so. Ach, die müssen sich gar nicht so oft anstrengen wie ich. Die können viel besser schlafen als ich. Ich dachte, das wäre bei jedem so. Also solche Sachen, das kam dann irgendwie eins zum anderen und ich habe mich da sehr, sehr sicher auch gefühlt, dass ich das habe. Die Diagnose war dann im Endeffekt nur noch, dass ich es dann auch auf Papier hatte. Ja, und jetzt befasse ich mich aber erstmal so richtig mit den ganzen Nebengeschichten. Also es ist ja, wie gesagt, nicht nur die Aufmerksamkeitsstörung. Es sind so viele Sachen, die da noch zugehören, was ich so jetzt mit den Jahren immer mehr versuche aufzuarbeiten.
Was wären das denn für Sachen?
Ja, wie gesagt, diese Schlafprobleme zum Beispiel, weil mir kurz vorm Schlafen gehen und auch im Schlaf extrem viele Gedanken noch durch den Kopf gehen. Dann diese Aufschieberitis, die man so kennt, also Prokrastination, das ist halt sehr oft bei ADHS-Lern tatsächlich. Ja, Impulsivität, das ist bei mir auch sehr stark gegeben. Dass ich wirklich von ganz weit oben bis ganz weit unten alle Gefühlsregungen dann ziemlich schnell abdecken kann. Und das ist natürlich gesellschaftlich auch nicht so gern gesehen.
Mhm. Ihr hattet jetzt beide zwei Sachen. Einmal hattest du Depression genannt, du hattest das Thema Alkohol. Was mir jetzt so im Laufe der Zeit immer so aufgefallen ist, war, dass es ja öfter eigentlich andere Diagnosen gibt und dann fällt bei Erwachsenen erst auf, ah, da ist ADHS. Gibt es denn irgendwas noch so, sage ich jetzt mal, auch aus der Kindheit oder irgendwas? Du hattest gesagt, bei mir war das ja schon in der Kindheit der Fall, Michael, wo man das schon vorher hätte sehen können.
Ja, ich galt halt als schwieriger Schüler. Eine Diagnose gab es damals noch nicht in den 70er Jahren. Wie gehabt, ich bin jetzt 54, werde ich jetzt. Und ich habe halt gestört. Ich war halt schwierig. Und bin dann auf die Hauptschule gesteckt worden. Dieses Wort gesteckt geht mir immer noch durch den Kopf von damals her. Und ich habe auch definitiv gedacht, wo ich dann mit 18, wenn ich dann nach Köln, um Erzieher zu lernen, habe mit 18 definitiv gedacht, ich habe sie nicht mehr alle beisammen. Das habe ich von mir selber gedacht. Ne? Und habe dann in Köln aber dann Künstler kennengelernt und festgestellt, aha, es gibt noch Menschen, die denken wie ich. Und bin dann in die Schiene halt reingerutscht und es war eher so ein Aha-Effekt und so ein Selbstlernen. Und es war halt immer dieser Alkohol im Spiel. Und für mich war der Alkohol eigentlich, um das Ganze zu unterdrücken, um mit an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Ich konnte das jetzt aber auch einfach sein lassen, jetzt nach 35 Jahren, weil ich habe auch 35 Jahre funktioniert in meinem Metier. Dann.
Was meinst du mit unterdrücken?
meine Wahrnehmung ist halt, es prasselt alles auf mich ein und um diese Wahrnehmung zu selektieren, habe ich Alkohol getrunken. Und dann war ich gedämpfter, dann war das easier für mich. Auf jeden Fall.
Ach so, also dass viele Sachen von außen, genau. Von Ton, Licht, Bilder, halt
alles
jemanden.
Auf einmal.
Also die Kanäle sind quasi dann alle genau. Gleichzeitig an. Okay. Ja, damit die Zuhörer überhaupt verstehen, was du jetzt meinst, ja. Beziehungsweise auch bei dir, wie sieht dein Alltag aus? Weil du sagst ja, das ist für mich normal. Was ist für jemanden, der ADHS oder ADS hat, normal?
Also bevor ich mich mehr damit befasst habe, war das bei mir so, dass ich wirklich sehr, sehr viel Schlaf brauchte. Ich brauche viel mehr Anstrengung, um quasi die Sachen zu machen, die andere mal eben machen. Ein gutes Beispiel war, ich habe im Prinzip dann nachher noch umgeschult. Jetzt habe ich 2 Stunden Mittagspause mittlerweile durch meinen anderen Beruf. Meine Bekannte hat sich total gefreut. Oh Mann, das ist ja richtig toll. Dann kannst du in der Mittagspause ja noch Sport machen und dies machen und jenes machen. Und ich dachte mir, okay, ich komme nach Hause, ich schlafe 1,5 Stunden oder so, um dann die nächsten Stunden auf der Arbeit überhaupt zu überstehen. Also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man selber nicht
das hat.
Genau.
Und dann hat man ja auch noch einen Haushalt zu machen abends, ne?
Ja, klar, das kommt auch noch dazu.
Weil mich hat mir immer gewundert, dass die anderen das so easy können, wo ich einfach ewig für war. Also sei es Socken zusammenlegen oder die Wäsche zu machen. Aber das Problem ist halt, es befriedigt mich nicht. Ja. Es ist einfach alles sehr anstrengend und es geht mir genauso. Wenn ich arbeite mittlerweile als Schulbegleiter und wenn ich nach 5,5 Stunden aus der Schule komme, muss ich mich erstmal hinlegen. Weil das, was dann die lauten Schüler, die ganze Action da, muss ich erstmal verarbeiten. Da geht erstmal gar nichts mehr. Da muss ich erstmal 2 Stunden Ruhe haben, bevor irgendwas weitergeht.
Mhm. Ja, man denkt ja bei hyperaktiv, das ist ja das, was man eigentlich synonym bei ADHS denkt, dass da sehr, sehr viel Energie ist. Also wie würdet ihr das Leuten erklären, die sich eben halt mit dem Thema nicht auskennen?
Also die Hyperaktivität entsteht eigentlich daraus, dass das Gehirn ständig nach Dopamin sucht, was es halt nicht hat, und ständig neue Inputs braucht, damit man eine Befriedigung im Kopf hat. Und dadurch ist man gerade als Kind ziemlich hyperaktiv. Wenn man dann älter wird, verlagert sich das mehr nach innen. Zumindest bei mir ist es so, dass ich halt eher lethargisch bin, aber in dem Augenblick aber auch im Kopf trotzdem sehr viel arbeite. Ne?
Ja, nicht bei allen findet diese Hyperaktivität auch körperlich dann statt. Das gibt es auch sehr viel. Man kennt das so als Zappel-Philipp-Syndrom von früher noch. Aber das heißt nicht, dass das bei allen so ist. Es gibt auch welche, die zum Beispiel die Hyperaktivität so gut wie gar nicht körperlich haben. Und dafür dann halt, also im Prinzip ist das Gehirn die ganze Zeit hyperaktiv. Das ist immer irgendwo auf Kurs, nimmt alles Mögliche gleichzeitig wahr und muss alles gleichzeitig verarbeiten.
Und wie, also Müdigkeit ist etwas im Alltag. Was ist denn noch so, was ihr merkt, dass ihr sagt, okay, das prägt mich im Leben?
Ja, einfache Dinge zu erledigen, wo andere Leute sagen, so, das mache ich doch eben. Das kann bei mir Ewigkeiten in Anspruch nehmen. Wie gehabt, die Wäsche zusammenzulegen, das ist für mich ein Ding manchmal der Unmöglichkeit. Wo ich mir aber schon oft gedacht habe, so, warum können die anderen das einfach und ich nicht?
Ne? Es klingt jetzt alles so negativ. Wie ist es denn eigentlich, gibt es der ganzen Sache auch was Positives abzugewinnen?
Also wir sind auf jeden Fall sehr kreativer als andere. Wir können ganz anders denken, also ganz andere Lösungsansätze finden. Eben weil wir so viel kreativer sind. Oft ist es auch so, dass die Kreativität zum Beispiel, wie du vorhin schon sagtest, mit den Künstlern, die du da getroffen hattest. Ne? Also viele sind dann auch Künstler geworden, sehr viele Schauspieler oder Sänger sind auch ADHSler. Genau. Und
also ich habe da dann meine Leute gefunden, bin auch dann voll in die Kunstschiene eingestiegen und so richtig drin aufgegangen und da gehöre ich hin. Ne?
Ja, Michael, du sagtest ja eben auch, als ihr im Wildwald wart, da habe ich mich wohl gefühlt. Das war ja dein Weg.
Ja, weil alle irre waren.
Und das hatte dir dann so den Anstoß gegeben, in die Selbsthilfe zu gehen, also die Gruppe zu gründen.
Nee, den Anstoß hat es bei mir gegeben durch die Alkoholreha. Ne? Und bei mir war es im Grunde genommen nicht der Alkohol, bei mir war es das ADHS. Ne? Und der Alkohol war ein Symptom auch nur. Das konnte ich ziemlich schnell abstellen, da habe ich auch überhaupt keine Ambitionen mehr. Spannenderweise, wo andere Leute dann ihr Problem haben, habe ich keins. Und aber ich weiß, das ADHS ist halt das Ding, was vorherrscht. Und deswegen habe ich gesagt, so ich muss dann selber eine Selbsthilfegruppe aufmachen in Arnsberg. Und es tut gut, sich zu treffen. Und wenn man nur Fotos von den unaufgeräumten Schreibtischen sich hin und her schickt, dann tut das schon gut.
Ja, was ist seitdem denn anders?
Man hat Rückhalt. Es gibt Menschen, die genauso ticken wie ich und mit denen kann ich mich kurz schließen. Und wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe und dann schließen wir uns kurz und dann sind Themen super schnell abgehakt, was man mit einem normalen, in Anführungsstrichen, überhaupt nicht besprechen könnte.
Wie sind denn die Reaktionen so vom Umfeld sonst, vom normalen Umfeld?
Das normale Umfeld nenne ich normalerweise Unfeld. Und das Unfeld sagt, räum auf.
Ja, häufig sind solche Sachen ja gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt. Ich sage extra Sachen, weil es für mich keine Erkrankung ist. Das ist tatsächlich einfach ein Syndrom, was im Kopf passiert quasi. Mein Mann hat das mal ganz gut beschrieben. Er sagte, ihr habt einfach ein anderes Betriebssystem. Also die einen, die laufen mit irgendeinem Betriebssystem von Apple oder so und die anderen halt von Microsoft zum Beispiel. Die sind miteinander nicht so richtig kompatibel. Manche Sachen funktionieren dazwischen den beiden gar nicht und manche Sachen nur bedingt. Oder aber durch Umwege, durch noch mehr Anstrengung. Ja.
Das ist gut ausgedrückt, ja.
Genau, also es ist, für mich ist die Selbsthilfegruppe wirklich angenehm, weil ich da Menschen treffe, die genauso ticken wie ich. Es ist schön zu wissen, dass man nicht alleine dasteht, dass andere genauso die Probleme haben. Und ja, mein Mann, der ist wirklich sehr verständnisvoll, aber er kann es nicht so mitfühlen. Er hat das halt nicht und versucht es zu verstehen, aber es ist schon noch was anderes, wenn man da jemanden hat, der das auch richtig fühlt und selber die Probleme im Alltag hat. Und das ist halt in der heutigen Gesellschaft leider immer noch nicht so sehr anerkannt. Also es ist für viele einfach eine psychische Erkrankung und die sind ja dann verrückt.
Ja, nun stelle ich mal nicht so an.
Genau, das ist eine Modeerkrankung oder der Zappel-Philipp, so wie ich das vorhin schon sagte. Nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich etwas, was sich nicht auswachsen kann. Also wenn man das als Kind hatte, hat man das auch später noch. Man hat halt nur gelernt, wie man in der Gesellschaft damit umgeht. Man versucht, sich irgendwie anzupassen, was natürlich auch wieder sehr anstrengend ist. Also leider sind da noch sehr, sehr viele Vorurteile. Ich habe oft auch von Eltern gehört, ja, mein Kind hat das, aber ich will es nicht therapieren, das verwächst sich aus oder es soll auf keinen Fall Medikamente bekommen, weil es dann einfach nur ruhig gestellt wird. Nein, kann ich wirklich so nicht sagen. Also die Kinder werden nicht ruhig gestellt, sondern es herrscht mehr Ruhe und Ordnung im Kopf. Also mir hätte das wirklich so einiges ersparen können, wenn das vorher schon diagnostiziert worden wäre und ich vorher dann dementsprechend auch schon Therapien hätte machen können. Also nur alleine diese ganzen Sachen, die dann in der Schule passiert sind, das nicht aufpassen können, das Scheitern immer mal wieder. Also ich habe sehr oft die Schule gewechselt, habe mit Ach und Krach dann nachher doch mein Abitur gemacht und nachher ja auch doch studiert. Also es ist möglich, nur halt mit viel mehr Anstrengung. Ich hätte da wirklich schon, ja, es hätte mir einiges erspart bleiben können.
Also das ist das Gute momentan bei meiner Tochter, weil die hat dieselbe Diagnose. Man muss dazu sagen, mein Vater hat es garantiert auch gehabt. Das war natürlich noch völlig unbekannt nach dem Krieg. Aber wo ich jetzt die Fragebögen für die Diagnose mit meiner Mutter zusammen ausgefüllt habe, war uns ganz klar, mein Vater war auch ein Kandidat. Und dadurch, dass meine Tochter jetzt die Diagnose hat und schon früh therapiert werden konnte, geht es ihr viel, viel besser in der Schule. Aber es ist, es geht ihr viel besser damit. Und das ist gut zu sehen.
Also die Schulen reagieren heute ganz anders oder kriegen die Kinder einfach dieses F? Das ist ja auch mal für Förder. Also das ist ja wahrscheinlich das, was du meintest, dass manche Eltern da vielleicht auch Angst haben, die Diagnose überhaupt stellen zu lassen.
Ja, aber in dem Augenblick ist es ja richtig zu fördern.
Mhm. Also muss man keine Angst
haben. Also ich bin nicht gefördert worden, ich bin auf die Hauptschule gesteckt worden. Und da ist immer gesagt worden, der könnte, wenn er wollte, der will nur nicht. Das ist so nicht richtig. Gewollt habe ich immer, ich konnte nur nicht. Und das hat wehgetan damals. Das war auch wirklich schwierig, auch meinen Weg zu finden dann. Und das ist heute mit den Diagnosen einfach wesentlich einfacher und man sollte die Therapie machen. Ich bin auch absoluter Fan davon. Ne?
Jetzt braucht man eine Diagnose, um in eure Gruppe zu kommen?
Nein.
Nein.
Ja, deswegen, also wenn ich jetzt da sitzen würde, würde mich jetzt an manchen Stellen wiedererkennen als Zuhörer. Wie komme ich eigentlich zu euch? Weil Therapiezentren zu besuchen, um eine Diagnose zu kriegen und Therapieplätze zu kriegen, die sind ja heutzutage schwierig.
Deswegen. Am besten an die Selbsthilfe wenden, wann wir uns treffen und dann einfach mal reinkommen. Einfach mal anfragen und dann sagen wir, kommt vorbei. Wir machen am ersten Donnerstag im Monat immer ein Treffen. Und da ist natürlich gut, sich vorher anzumelden und dann sagen wir, ja, komm vorbei. Und dann ist man gerne gesehen.
Und ihr in Neheim?
Ja, bei uns ist es ein bisschen anders, dadurch, dass wir relativ gut besucht sind. Also gerne einfach an den René zum Beispiel wenden oder dann halt an euch in Arnsberg und ihr vermittelt dann weiter. Wir treffen uns einmal im Monat, immer den ersten Mittwoch, aber nur mit Voranmeldung möglichst, weil wir dann halt immer gucken, in welcher Gruppe ist gerade noch ein Platz frei oder steht noch jemand auf der Warteliste.
Ja, und wenn man jetzt so auf Monat, wir sind jetzt hier im Monat Mai mit den ganzen Feiertagen und so guckt, ob überhaupt dann auch jemand da ist.
Genau, ja.
Ja. Also ihr trefft euch jetzt nochmal, ihr trefft euch im Bürgerzentrum Bahnhof in Arnsberg und ihr trefft euch im Förderkreis Psychische Gesundheit in Neheim.
Genau, ja.
Wann, also wie viel Uhr trefft ihr euch so, dass man das mal...
Oh, da müsste ich jetzt nachschauen.
Also bei uns ist es immer 18 Uhr.
18:30 mal. Ja. 18:30 und das wird dann meistens 19 Uhr, bis die Reisegruppe anwesend ist.
Ja, wenn ihr sagt, ihr seid alle so kreativ und spontan, impulsiv. Ja, wie sieht so ein Treffen bei euch aus?
Kreativ, spontan und impulsiv natürlich.
Also bei uns läuft es eigentlich ganz geordnet ab. Meistens sind die meisten dann halt auch pünktlich tatsächlich, weil es für uns auch ein wichtiger Termin ist. Also normalerweise im Alltag sind wir sehr gerne auch mal unpünktlich. Das kommt auch durch das Zeitmanagement, was bei ADHSlern nicht ganz so perfekt läuft. aber in der Gruppe ist das eigentlich sehr gut. Also bei uns ist es wirklich... auf kollegialer Ebene, also sehr locker, flockig. Wenn wir dann alle da sind, dann machen wir einmal kurz so eine kleine Runde. Wie geht's euch? Wie ist es euch seit dem letzten Mal ergangen? Aber alles in einem ganz lockeren Umfeld. Also nicht, wie man sich das so vorstellt aus dem Fernsehen. Man sitzt irgendwie beim Therapeuten und fragt, na, wie geht's Ihnen denn? Es ist wirklich dann einfach so, jeder erzählt das, was er möchte. und auch so viel, wie er möchte. Man muss gar nichts sagen, man kann auch einfach da sitzen und zuhören. Ja, und dann ergeben sich oft auch Themen einfach durch die Sachen, die man in dem letzten Monat dann erlebt hat. Und dann sprechen wir da halt drüber. Es ergeben sich dann hier und da auch nochmal andere Themen. Zum Schluss machen wir dann nochmal einmal kurz so eine Abschlussrunde, um halt uns selber noch weiterzuentwickeln oder aber um einmal eine Zusammenfassung zu bekommen, was wir in dieser Zeit jetzt alles so gemacht haben. Ja, oft finden dann auch mal Gespräche vor der Tür statt, aber ja.
Dem kann ich mich komplett so anschließen. Das ist bei uns genauso.
Macht ihr auch was über die Gruppe hinaus? Also sonst stellt man sich ja mal so einen Stuhlkreis vor, traurige Menschen. Das ist ja so dieses Negativ-Klischee von Selbsthilfe. Was ist für euch Selbsthilfe?
Nee, wir sind alles andere wie traurig. Also wir freuen uns, dass wir uns sehen und haben jetzt auch Dinge außer der Reihe, sind in Planung, auch nochmal in den Wildwald zu gehen, dass wir uns nochmal draußen irgendwo treffen. Wir wollten grillen, hatten wir jetzt irgendwann überlegt. Es gibt auch andere Veranstaltungen noch.
Also klar gibt es auch mal traurige Themen, das natürlich, aber wir sind halt keine Therapie in dem Sinne. Wir sind nur eine Ergänzung zu einer Therapie oder einfach eine Stütze im Alltag so gesehen. Und in der Regel ist es eher ein lustiger Haufen. Ich nenne es auch tatsächlich nicht Selbsthilfe, sondern ich gehe zum Stammtisch. Also nicht in einer Kneipe mit Alkohol, aber halt, weil ich diese Assoziation schöner finde. Ein Stammtisch ist locker mit Kollegen da zu sitzen und sich auszutauschen. Und eine Selbsthilfegruppe ist oft auch immer noch so im Hinterkopf, ah, das ist Therapie und das ist irgendwie was Ernstes oder, ne, also da, das ist auch immer noch in den Köpfen drin, dass das eher was Negatives ist. Und ich finde, wenn man sagt, ach, ich gehe zum Stammtisch, dann hört sich das schon schöner an. Und so ist auch die Atmosphäre momentan da. Wir sind ja recht frisch gegründet, seit Januar erst. Und wir hatten da auch zum Beispiel zwei jetzt, die sich zum Klettern getroffen haben. Die haben einen Kletterschein gemacht zusammen. Eigentlich wollten da noch mehr mitkommen, aber das ergibt sich vielleicht nochmal.
Mhm. Ja, was würdet ihr denn den Zuhörern raten, die jetzt noch nicht in der Selbsthilfe sind, aber so überlegen, rufe ich an, rufe ich nicht an?
Im Endeffekt muss das jeder selber wissen, aber ich selber habe es wirklich als positiv empfunden. Ich sage, traut euch einfach, ruft einfach an, nein sagen könnt ihr immer noch oder zum ersten Treffen gehen und sagen, ach Mensch, das passt oder es passt nicht. Das ist völlig okay. Wie gesagt, es ist alles freiwillig. Jeder kann entscheiden, was er sagt und wie er was sagt.
Ja, ich würde sagen, bevor man den Eindruck hat, dass man selber nicht mehr alle beisammen hat, sollte man mal gucken, wo man sie alle beisammen kriegt. Und das funktioniert in so einer Gruppe hervorragend.
Ja, eine Frage, die wir öfter mal auch am Telefon gestellt kriegen, ist, ob auch Angehörige die Gruppe besuchen dürfen. Wie ist das bei euch?
Also prinzipiell haben wir noch keine Angehörigen dabei gehabt, aber sollen sie fragen.
Also bei euch wäre die Möglichkeit, dass mal jemand mitkommt, aber
ich
hauptsächlich
wäre dafür offen.
Ja.
Genau, bei uns ist es auch so. Momentan bestehen wir nur aus welchen, die tatsächlich selber betroffen sind. Die Angehörigen sind momentan noch nicht dabei. Es gibt aber halt die Möglichkeit, dass die auch gerne mal mit reinkommen. Oder aber so wie bei euch, dass man dann dieses Treffen macht im Wildwald zum Beispiel. Ja. Da waren, meine ich, auch schon mal Angehörige mit dabei, dass die sich auch mal untereinander austauschen können, wie das Leben dann zu Hause so
das
ist.
Könnte ich mir für meine Mutter mal sehr gut vorstellen auch.
Mhm.
Weil die hat auch gelitten unter dem Ganzen.
Ja, und dass sie sich dann mit anderen unterhalten kann.
Das muss man halt sehen. Also ist ja auch für die Eltern dann nicht einfach. Man weiß ja selber nicht, wo der Hase langläuft. Und wirklich gesehen haben wir das halt jetzt an den Fragebögen, wo meine Mutter die Fragebögen mit ausfüllen musste. Und wir haben sehr viel aus dem Nähkästchen geredet.
Ja, wir könnten noch ewig so weiterreden. Aber an dieser Stelle würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, anderen zu erklären, wie Selbsthilfe sein kann und wie sie wirken kann.
Nicht dafür.
Ja, ich habe zu danken. Ich bin immer froh, wenn einfach Aufklärung auch stattfindet, damit wir nicht mehr abgestempelt werden. Dankeschön.
Danke.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank fürs Mithören und Dranbleiben auch an unsere Zuhörer. Dies war ein Podcast der Selbsthilfe-Kontaktstelle Hochsauerland. Ich bin Viktoria Krohn. Mehr zu dem Thema und allen Themen rund um die Selbsthilfe sowie alle wichtigen Kontaktdaten findet ihr unter unserem Podcast oder online unter selbsthilfe@arnsberg.de sowie telefonisch unter 02932 201 2270. Wir freuen uns über jede Frage und Anregung.
Das Leben soll oft besser sein. Wolken, Regen, Sonnenschein. Und wer ist schon gern allein? Dein Thema ist unser Thema.